Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about Tina.
Bye-bye.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Halli, hallo, hallöchen, ihr kleinen Erbschen da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid nirgends festgefroren. Ich hoffe, ihr habt keinen Schnuppen, so wie ich schon wieder. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier am Babbeln bin und nicht Sophia, ihr seid heute eingeladen, mit mir ein kleines Experiment zu starten. Nämlich werde ich heute diese Folge alleine aufnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alleine genug gesabbelt kriege, um diese Folge voll zu bekommen, aber wir probieren es mal aus. Denn Sophia ist busy am Girlbossen, beziehungsweise fährt bald in Urlaub und ist im Zeitdruck. Und wir haben ewig rum überlegt, wie wir es schaffen können, diese Folge noch zusammen aufzunehmen. Und es wäre einfach in krassen Stress für sie ausgeartet. Und das wollen wir natürlich nicht, dass der kleine Schatz in die Bredouille kommt. Und deswegen probiere ich das heute mal alleine. Es kann sein, dass die Folge dadurch ein bisschen kürzer wird, aber ich werde so viel sabbeln, wie mein Sabbelmaul hergibt, okay? Und bear with me. Gebt mir eine Chance, okay? Und am Ende könnt ihr auch gerne mal sagen, ob ihr das okay fandet oder ob das blöd ist. Natürlich ist es immer schöner zu zweit und ich vermisse Sophia auch schmerzlich. Aber let's try. So viel erstmal dazu. Ansonsten, wie geht's mir heute? Die Sonne scheint. Das ist ein Wunder. Also was heißt, sie scheint? Sie scheint seit 5 Minuten, aber ich starre an mein Fenster, als hätte ich das alles noch nie gesehen. Also es fühlt sich irre an. Naja, ich hoffe, da wo ihr wohnt, scheint ein bisschen öfter die Sonne. Und ansonsten ist halt einfach Winter. Und ja, Januar und Februar sind nur zum Überleben da. Wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Auf jeden Fall reden wir heute über ein Thema, das sich ziemlich abhebt von dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Es war ja dann letzte Woche doch sehr politisch und sehr ernst. Und heute reden wir über Promi-News, würde ich sagen. Ich habe letzte Woche in meiner Insta-Story gefragt, welche Themen euch so interessieren. Und das meistgenannte Thema waren die Beckhams. Und deswegen reden wir heute über die Beckhams. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist das zu banal. Aber wie es dann doch immer so ist, ist dann doch immer alles deeper, als man denkt. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass da doch auch einige politische, gesellschaftliche, soziologische Elemente eine Rolle spielen. Und dementsprechend ist das Thema dann auch deep genug für unseren hochwissenschaftlichen Podcast. Bevor wir da aber reingehen, es wurde noch ein zweites Thema ziemlich oft vorgeschlagen, das aber ehrlich gesagt keine ganze Folge füllt. Und das ist der Pinguin. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme mitbekommen habt. Es war dann doch recht viral, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die letzten paar Wochen, würde ich sagen, geht so ein Video von einem Pinguin viral. Das ist aus einer Naturdoku von Werner Herzog, die übrigens uralt ist. Die ist von 2007 und heißt Begegnungen am Ende der Welt. Und in diesem Clip, der viral gegangen ist, sieht man einen Pinguin, der sich von seiner Kolonie entfernt und in die Weiten der Arktis läuft Richtung Berge, ganz allein und scheinbar grundlos. Und ich werde euch jetzt hier mal den Clip reinschneiden, wie Werner Herzog das erklärt.
But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why?
But why? Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, dieser Clip ist schon ein Watt alt, nämlich 20 Jahre fast. Und kursiert auch schon fast genauso lange durchs Internet. Aber ausgerechnet jetzt geht er natürlich viral. Warum? Ich würde sagen, Recession Indicator. Obviously. Weil, ich weiß nicht, es hat sowas von Funke der Hoffnung in der Auswegslosigkeit, seinen Träumen folgen, egal wie beschissen es ist. Außerdem passt es auch zum Wetter. Könnte auch ein Grund sein. Es ist halt so sehr nihilistisch, Galgenhumor. Und dass das in 2026 gut funktioniert, wundert mich eigentlich nicht. Außerdem hat Werner Herzog irgendwie gefühlt gerade so einen Moment auf Social Media. Also ich sehe irgendwie viele Leute, die so Werner Herzog imitieren. Es gibt auch echt lustige Clips. Und diese iconic Art zu reden scheint irgendwie gerade auch so ein Ding zu sein. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, ob das bei euch auch ein Thema ist auf der For You-Page oder ob ich einfach einen weirden Algorithmus habe. Aber ich sehe irgendwie viel Werner Herzog-Content for some reason. Und ich muss auch sagen, dieses Meme gefällt mir irgendwie echt gut, weil es irgendwie zum Denken und Fühlen anregt. Also es ist lustig, aber es ist auch deep. Und irgendwie lädt es dazu, einmal über sein Leben nachzudenken oder über die menschliche Existenz. Und da bin ich doch immer dabei. Also ich finde es irgendwie ein Breath of Fresh Air, oder wie man sagt. Mir gefällt es ganz gut. Was man vielleicht noch erwähnen muss, in der neuen Version, die gerade viral geht, haben sie es auch noch unterlegt mit einer Orgelversion von L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino. Interesting choice, aber irgendwie checke. Und leider Gottes ging das Ganze so weit, dieses virale Meme, dass auch das Weiße Haus sich auf den Zug angeklettet hat und eine KI-generierte Version davon gepostet hat, wo der Pinguin neben Donald Trump auf die grönländische Flagge in den fernen Bergen zugeht. Das wiederum gefällt mir nicht so gut. Aber daran sieht man, welche Wellen das so geschlagen hat. Ja, das Weiße Haus, ja, ist halt leider seit neuestem immer dabei bei solchen Sachen. Schade. Naja, aber damit habe ich dieses Meme auch mal kurz erklärt und eingeordnet. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt mal rein in die Promi-News. Wir machen, wie gesagt, einen harten Cut zu letzter Woche. Aber natürlich spielen auch bei dem Thema Beckham-Familiendrama politische Dimensionen eine Rolle. Also zum Beispiel Nepotism, Misogynie, Machtansprüche, Familienbilder. Ich werd's euch rausfiltern, was daran gesellschaftlich relevant ist und warum uns das zu interessieren hat. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Und zwar bei der Frage: Wer sind eigentlich die Beckhams? Wahrscheinlich muss ich es euch nicht erklären, hat jeder mitbekommen auf dieser Welt, aber ich werde es trotzdem kurz machen, weil so macht man das nun mal. Also, die Beckhams, das sind David und Victoria Beckham. Sie sind sozusagen das britische Power-Couple und in den UK sowas wie die Non-Royal Royals, kann man glaube ich sagen, oder wie ich es auch gerne nenne, die britischen Ochsenknechts. David Beckham wurde sogar zum Ritter geschlagen. Also er ist einfach eine wichtige Figur oder beide sind wichtige Figuren in der britischen High Society, in der britischen Lore, in der britischen Identität. Sie spielen einfach eine Rolle in diesem Land. Die beiden haben sich 1997 kennengelernt. Da war sie zu dem Zeitpunkt viel prominenter als er, weil sie war ein Spice Girl, genau genommen Posh Spice, was sehr passend ist, wenn man bedenkt, wie posh die Alte noch wurde nach den Spice Girls. Und er war eben ein Rising Fußballstar. Später hat sich's ein bisschen gedreht, dann war er prominenter als sie. Und die Spice Girls haben sich dann so 2001 mehr oder weniger getrennt. Es gab noch ein paar Reunions, aber das war so der harte Cut. Und dann musste Victoria sich quasi neu erfinden. War erstmal eigentlich nur so Spielerfrau und hat dann 2008 ihr eigenes Modellabel gegründet, das auch so heißt wie sie. Das war allerdings erstmal ziemlich lange ein ziemlicher Flop. Also erst nach mehr als einem Jahrzehnt hat dieses Unternehmen erstmals Gewinne erzielt und sie hat es aber immer wieder am Leben gehalten mit eigenem Geld und logischerweise mit dem Geld, was ihr Ehemann im Fußball verdient hat. Heute gilt es allerdings als renommierter Teil der Modebranche und beide sind Icons. Also Victoria hat so ein Diva-Image, würde ich sagen, und er eher so ein bodenständiger Vater-Image, aber sie gelten halt als iconic zusammen. Es gibt so einen viralen Clip von vor 3 Jahren oder so. 2023 ist nämlich eine Netflix-Doku über David Beckham rausgekommen, die heißt auch Beckham. Und da gibt es so eine Szene, wo gerade Victoria interviewt wird und sie erzählt aus ihrer Kindheit und will gerade erzählen, dass sie ja aus so einer Arbeiterfamilie kommt. Und dann lugt David Beckham so durch die Tür rein und sagt so zu ihr, be honest. Und dann druckst sie noch ein bisschen rum und gibt dann aber zu, dass ihr Vater auch schon während ihrer Schulzeit einen Rolls-Royce gefahren hat. Und es stellt sich eben raus, sie ist nicht so working class, wie sie denkt. Und David scheint das zu wissen und es scheint ein Thema bei denen zu sein, weil er wusste schon, jetzt macht sie wieder diesen. Und der Clip ist irgendwie interessant, weil man könnte ja meinen, dass das irgendwie unsympathisch rüberkommt, dass sie so versucht, darüber zu lügen, dass sie nicht working class ist. Aber dadurch, dass sie irgendwie so eine nette Dynamik haben, verzeiht man es ihr irgendwie und es ist irgendwie witzig und harmlos. Ja, aber sie hat auf jeden Fall so ein Diva-Image und so ein bisschen so Princess-Vibes, würde ich sagen. Die Ehe von den beiden hält jetzt schon 26 Jahre und es gab auch einige Tiefen, zum Beispiel Gerüchte um eine Affäre von David, beziehungsweise mehrere, 2004 mit einer Assistentin namens Rebecca Lowes. Die Frau wurde damals natürlich brutal von den Medien durch den Dreck gezogen, wie es halt immer so war in den 00ern. Wenn jemand eine Affäre hatte, ist immer die Frau schuld. Und das ist auch nur ein von mehreren Themen, die da im Laufe dieser 26 Jahre so durch die Medien gegangen sind. Aber ich erspare euch da jetzt mal die Details. Auf jeden Fall eine Ehe mit Höhen und Tiefen und all in all eine sehr public Familie, auf die in den UK viel gegeben wird. Victoria und David haben 3 Söhne und eine Tochter zusammen. Der älteste ist Brooklyn, der ist 26, dann Romeo 23, Cruz 20 und Harper 14. Und derjenige, um den es bei dem ganzen Drama geht, ist Brooklyn, der älteste, im Zentrum des aktuellen Skandals. Brooklyn Beckham hat eigentlich vor allem dadurch Schlagzeilen gemacht in den letzten Jahren, weil er das Vorzeige-Nepo-Baby ist. Also erstmal, wenn ihr nicht wisst, was Nepo-Babys sind, wir müssen ja immer weniger voraussetzen. Nepotismus, also Nepotism, ist eigentlich mehr oder weniger das englische Wort für Vetternwirtschaft. Also es bedeutet die Bevorzugung von Familienmitgliedern oder Verwandten oder engen Freunden bei der Vergabe von Stellen, Aufträgen, Vorteilen, unabhängig von deren tatsächlicher Qualifikation und oft zum Nachteil von eigentlich qualifizierteren Personen. Das ist Nepotismus. Und ein Nepo-Baby ist mehr oder weniger jemand, der quasi mit privilegierten Eltern, die vernetzt sind in zum Beispiel der Filmbranche oder Modebranche oder Musikbranche, aufwachsen und eben dadurch viel leichteren Zugang zu Möglichkeiten haben. Und Brooklyn ist eigentlich echt, also eigentlich müsste man bei Nepotism auf der Wikipedia-Seite ein Bild von ihm reinpacken. Weil Brooklyn Beckham hat wirklich schon einige Karrieren durchprobiert, war in allen nicht besonders erfolgreich, aber hat in allen sehr viele Möglichkeiten bekommen, die eigentlich nicht in Relation stehen mit seinen Talenten, kann man glaube ich so sagen. Zuerst hat er als Teenager sich als Fußballer versucht, das hat nicht so gut geklappt, aber auch fair enough, es sind wirklich große Fußstapfen, in die er da hätte steigen müssen. Dann wollte er Fotograf werden und hat instantly eine Burberry-Kampagne zugeschachert bekommen. Und das wurde auch damals zu Recht als krasser Nepotism kritisiert. 2017 hat er angefangen, Fotografie in New York zu studieren, hat es aber nach einem Jahr abgebrochen, weil er Heimweh hatte, der kleine Schatz. Er hat trotzdem im selben Jahr noch ein Fotobuch veröffentlicht, das heißt What I See. Und das wurde krass verspottet, weil die Bilder wirklich A, nicht technisch gut sind und irgendwie auch banal. Und es waren auch so ganz banale Captions neben diesen Bildern. Eins ist viral gegangen, da hat er so einen Elefanten fotografiert und es ist so ganz blurry und man erkennt ihn gar nicht, weil der so im Schatten, also so im Gegenlicht fotografiert, ist einfach kein gutes Foto. Und daneben stand sowas wie, Elephants are so beautiful, but so hard to photograph. Und ich denke mir so, wenn du Fotograf bist, sollte es nicht so hart zu Fotograf sein. Naja, das ist auf jeden Fall auch genau aus dem Grund damals so meme-mäßig durch die Presse gegangen. Nichtsdestotrotz hat er danach noch ein Praktikum bei Rankin gemacht. Das ist ein Fotograf, den man aus Germany's Next Topmodel kennt. Der ist eigentlich in jeder Staffel da und fotografiert die Mädchen. Ja. Und all in all muss ich sagen, diese Fotografiekarriere, ich finde es hilarious. Also es ist wirklich funny, aber auch traurig, sobald man drüber nachdenkt, wie andere Leute sich einen abschrammeln müssen, wenn die erfolgreich sein wollen im Fotografieren, weil das einfach so ein krass umkämpftes Business ist. Aber es war dann doch echt lustig, muss ich sagen. Nachdem er das mit dem Fotografie sein hat lassen, wollte er während der Pandemie Koch werden und hat 2021 eine Facebook-Serie gestartet, die heißt Cooking with Brooklyn und hat sich da so Top-Chefs eingeladen. Aber Insider haben dann enthüllt, dass ein 62-köpfiges Team dahinter steckt. Und auch das wurde vermiemt, weil er da oft so super teure Zutaten benutzt hat, so unnötigerweise. Er hat zum Beispiel so ein Grilled Cheese Sandwich mit so einem Flammenwerfer oder wie die Dinger heißen, geröstet, hat kein normaler Mensch so zu Hause rumfliegen. Oder er hat ein Rührei gemacht und dann Kaviar drauf geklatscht. Also ja, wirkte einfach wieder abgehoben wie Sau, kann man glaube ich unterm Strich sagen. Also all in all ist er einfach ein typisches Nepo-Baby, Wechselkarrieren ohne Druck, aber ist halt auch total am Struggeln, sich selbst zu finden. Und er scheint aus meiner Wahrnehmung eher so ein artsy, sensibler Typ zu sein, der so seinen Platz nicht so richtig findet. Und ich sag ehrlich, natürlich ist es geil, privilegiert zu sein und Kohle zu haben und so, aber so richtig Bock zu tauschen hätte ich auch nicht. Alle gucken dir ständig beim Leben zu. Nee, da bleibe ich lieber, wo ich bin. Und mache einen Podcast, damit ihr nur das von mir hört, was ich auch möchte. So. Und besagter Brooklyn Beckham hat eine Ehefrau, die heißt Nicola Peltz. Und die spielt auch eine große Rolle in diesem ganzen Drama. Ich erkläre mal, wer die Frau ist. Nicola Peltz ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Model. Und sie ist die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz. Das ist ein Investment-Tycoon mit einem Vermögen von 1,7 Milliarden US-Dollar. Und er ist ein guter Freund von Donald Trump. Er soll angeblich auch Donald Trump und Elon Musk einander vorgestellt haben. Hätte er vielleicht auch mal lassen können. Seine Ehefrau ist Claudia Hefner-Peltz. Die ist Model und die beiden sind verheiratet seit 40 Jahren. Im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist eine heftige Old-Money-Familie, die sehr reich ist, aber nicht sehr öffentlich. Also die können rausgehen, ohne erkannt zu werden, in Kontrast zu den Beckhams, die ja sehr, sehr public leben. Nicola Peltz ist trotzdem durch kleinere Rollen bekannt. Zum Beispiel war sie bei Transformers, im Transformers-Film von 2014 und in Bates Motel zum Beispiel, also in so kleineren Serien. Und Nicola Peltz und Brooklyn Beckham haben sich 2016/17 auf dem Coachella kennengelernt, wo sonst, sind aber erst 2019 zusammengekommen. Der entscheidende Moment war laut beiden auf der Halloween-Party von Leonardo DiCaprio, like wer es kennt, wo sich Brooklyn in einem großen Busch versteckt hat, um Paparazzi zu entgehen. Und da sind sie ins Gespräch gekommen. Und wenn das mal keine Kennenlern-Story aus dem Bilderbuch ist, das ist doch Cinderella-Story, die Nepo-Baby-Version. Auf jeden Fall haben sie sich sehr, sehr gut verstanden und haben sich direkt nach 8 Monaten verlobt, 2020 und dann 2022 auf dem Peltz-Anwesen in Palm Beach geheiratet mit 600 Gästen und Presse. Und das scheint so ein bisschen der Wendepunkt gewesen zu sein, seitdem sich Brooklyn Beckham von seiner Familie immer mehr distanziert. Und dementsprechend ist auch die Gerüchteküche am Brodeln gewesen über die Dynamik zwischen den Beckhams und den Peltzes. Mit Spekulationen, dass Nicola Brooklyn isoliert und gegen seine Familie aufhetzt, was ein sehr vertrautes Narrativ sein sollte gegen Frauen. Und auch sehr ähnlich zu der ganzen Meghan Markle-Prinz Harry-Debatte. Immer wenn sich Männer aus prominenten, einflussreichen Familien entfernen, wird die Frau gerne dafür verantwortlich gemacht und nicht der freie Wille des Mannes. Ja, bei Meghan Markle hat allerdings noch eine ordentliche Prise Rassismus eine Rolle gespielt, den wir hier nicht haben, wollte ich aber mal gesagt haben. Auf jeden Fall hat das Thema dann in der Klatschpresse so vor sich hingebrodelt, bis Brooklyn Beckham dann Mitte Januar mit den Gerüchten mehr oder weniger aufgeräumt hat, indem er sie bestätigt hat und ein mega langes Statement auf Insta gepostet hat. Und dann war die Kacke am Dampfen. Das ist wirklich ein langes Statement. Ich werde euch hier gleich ein paar Auszüge zitieren. Aber wenn ihr das ganz lesen wollt, dann müsst ihr das einfach nur googeln. Das ist überall zu finden. Auf jeden Fall macht er da viele Vorwürfe gegen seine Familie. Allem voran die Sabotage seiner Beziehung durch seine Eltern, die anscheinend Nicola Peltz nie so richtig mochten oder nicht so richtig dafür waren, dass die Teil der Familie wird. Das spielt auch also viel im Kontext dieser Hochzeit. Angeblich sollte Victoria Beckham zum Beispiel ein Brautkleid für Nicola Peltz entwerfen und hat sich dann aber last minute geweigert, das zu machen, trotz Absprache, wodurch die dann Stress hatten, ein neues Brautkleid zu finden. Dann soll Victoria Beckham Ex-Freundinnen eingeladen haben, um quasi die Stimmung zwischen dem Paar negativ zu beeinflussen. Und Brooklyn nennt halt die ganze Stimmung in der Familie sehr durch Kontrolle und sehr durch Performativität geprägt. Also er schreibt in dem Statement: The performative social media posts, family events and inauthentic relationships have been a fixture of the life I was born into. Also er sagt mehr oder weniger, schon seit ich lebe, wurde ich darauf getrimmt, nach außen hin gut auszusehen, dass die Familie immer harmonisch wirkt und so weiter. Und dass das eben sehr viel Druck für ihn war. Er sagt, die Beckhams hätten Nicola von Familienbesuchen ausgeschlossen, weil sie nicht blutsverwandt seien. Und auch seine Brüder hätten via Social Media gegen ihn gehetzt, auf den Befehl der Eltern sozusagen. Hätten ihn auch im Sommer blockiert. Und er schreibt auch in dem Statement, Brand Beckham always comes first. Also ja, eben so ein performative Familien, heile Familie spielen für die Presse. Er schreibt, I grew up with overwhelming anxiety. For the first time in my life, since stepping away from my family, that anxiety has disappeared. Was allerdings am viralsten gegangen ist, ist eigentlich ein kleines Detail, nämlich das Thema des Hochzeitstanzes auf deren Hochzeit. Da hat Brooklyn geschrieben, In front of our 500 wedding guests, I was called to the stage for my romantic dance with my wife, but instead my mom was waiting to dance with me instead. She danced very inappropriately on me in front of everyone. I've never felt more uncomfortable or humiliated in my entire life. Kontext. Auf dieser Hochzeit hat Mark Anthony performt. Und Mark Anthony hat angeblich den ganzen Hochzeitstanz mit den Worten eingeleitet. Die schönste Frau im Raum soll jetzt bitte nach vorne kommen für den Hochzeitstanz. Und dann soll Victoria Beckham aufgestanden sein und ihren Sohn angetanzt haben. Und er stand peinlich berührt dabei. Es gibt davon keine Videos. Da werden sie schon für gesorgt haben, falls es wirklich passiert ist. Allegedly. Aber ja, so beschreibt es Brooklyn. Und wenn das wahr ist, ist das wirklich Gugu. Also, ich hoffe, es ist nicht wahr, weil das ist echt schrecklich. So wenig Wert, wie ich auf den Themenkomplex Hochzeit lege, bin echt kein Fan von der Idee Hochzeit. Aber trotzdem, das ist wirklich peinloh und ein bisschen Hölle. Naja, auf jeden Fall, dieses Detail ist auf jeden Fall viral gegangen, weil es, glaube ich, das Bescheuertste von diesem ganzen Statement ist. Und man sich das irgendwie, wenn man sich es vorstellt, ist es ridiculous. Und dementsprechend gibt es eben viele Memes. Zum Beispiel hat jemand KI generiert, wie Victoria Beckham vor dem Brautpaar so breakdanced. Oder halt irgendwelche Videoclips, wo Leute bescheuert tanzen. Und dann steht da drüber, Victoria Beckham at Brooklyn's Wedding be like und so. Also das ist relativ durch die Medien gegangen, was ich auch verstehe. Weil es ist so eine absurde Vorstellung, das muss man eigentlich vermiemen. Aber natürlich ist es für ihn selber vielleicht doch nicht so witzig. Naja, ich will auch nicht zu viel diesen armen Millionärssohn bemitleiden. Aber man kann ja mal festhalten, dass es grausam ist. Und ich dachte mir, dieses Verhalten erinnert mich an ein Phänomen. Ich will nicht sagen, dass es wirklich das auch ist, aber ich dachte, es ist ein guter Grund für einen Exkurs zum Thema Boy Moms. Boy Moms ist eigentlich nur eine Bezeichnung für eine Mutter von Söhnen. Aber es ist eben auch auf TikTok vor allem ein Thema gewesen, was quasi die toxischen Seiten sind oder was für toxische Verhaltensweisen auftreten können bei Müttern von Söhnen. Und dementsprechend ist die Bezeichnung Boy Moms inzwischen eigentlich gleichbedeutend mit Müttern, die übermäßig stark mit ihren Jungs sich identifizieren und das auf Social Media zur Schau stellen. Die machen oft cringy Sachen wie diese Bindung romantisieren und es als erste große Liebe bezeichnen, zugeben, dass sie ihre Jungs gegenüber den Mädchen bevorzugen oder dass sie Angst davor haben, dass die Jungs irgendwann eine Freundin finden und heiraten und dann die Mütter abgeschrieben sind und so weiter. Ja, oftmals werden dann die Söhne nicht so richtig als eigenständige Personen betrachtet, sondern als Erweiterung des Egos der Mutter. Und viele von diesen Boy-Moms sprechen auch von dem Aufwachsen ihrer Söhne wie von einer Trennung. Und daher ist es auch nicht überraschend, dass diese Mütter dazu neigen, die Freundinnen ihrer Söhne als Feindin oder als Konkurrenz zu betrachten. Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass das öfter passiert, als man denkt. Also diese Dynamik ist sehr, sehr gängig. Und es gibt auch Zahlen dazu.
Die sind schon was älter, genauer gesagt 16 Jahre alt. Und es war auch nur eine Umfrage mit 2500 Befragten. Aber nichtsdestotrotz sieht man daran Tendenzen.
Es gibt eine Umfrage von 2010, die herausgefunden hat, dass 90% der Mütter Jungs gegenüber Mädchen vorziehen würden. Mütter sind doppelt so wahrscheinlich kritisch gegenüber ihren Töchtern. Und mehr als 50% sagen, sie fühlen eine stärkere Verbindung zu ihren Söhnen als zu ihren Töchtern. Über ein Fünftel der Mütter hat gesagt, sie bestrafen ihre Töchter für Verhalten, das sie bei den Jungs ignorieren. Und das ist doch mal Gugu Gaga. Also, ich hatte schon immer im Gefühl, dass das so eine Dynamik ist, die sehr gängig ist und sehr problematisch. Aber wie gängig ist dann doch echt noch mal krass. Und natürlich gibt es einen Grund dafür, dass das so gängig ist, weil das natürlich einfach nur auf Frauenhass und auf einer patriarchalen Denkweise beruht. Dieser Gedanke, dass andere Frauen immer automatisch Konkurrenz sein müssen, dass man immer automatisch sich mit denen vergleichen muss und das eben auch für Mütter und Töchter gilt und andererseits positive Aufmerksamkeit von Männern immer was Gutes und Wünschenswertes ist, auch wenn die zwischen Müttern und Söhnen passiert, ja, ist total logisch, dass das eine Dynamik ist, die sehr gängig ist. Dazu kommt ja auch noch, dass viele Frauen viele negative Erfahrungen mit Männern in ihrem Leben gemacht haben, da. Und wenn sie einen Sohn bekommen, dann ist das eben eine Beziehung, die auf Liebe, Aufmerksamkeit, Fürsorge beruht und auf Respekt im besten Fall, was Boy Moms dann dazu bringt, ihre Söhne als Flucht zu sehen und ein bisschen obsessed zu werden. Und ja, wie gesagt, das ist super toxisch für alle Beteiligten, auch für die Jungs, aber auch super gängig und super logisch. Und ich wollte das hier heute nochmal erwähnen, erstens, weil es eine Steilvorlage war, zweitens, weil ich das Phänomen sau interessant finde, weil es eigentlich eine super guter Indikator dafür ist, wie Patriarchat funktioniert und in was für, wie das in jede Ritze von Beziehungen kriecht und eben auch in Mutter-Sohn-Beziehungen. Und ich habe außerdem das Gefühl, es wird echt noch wenig darüber geredet, dafür, dass es so gängig ist. Und gerade auch von Männern, die solche Mütter haben. Weil wenn, dann sehe ich es immer nur so in der Form thematisiert, dass Mütter sich so äußern auf Social Media und dann dafür kritisiert werden, aber ganz selten berichten quasi Betroffene sozusagen. Wahrscheinlich sind wir einfach noch nicht so weit, aber ich finde es eigentlich ein wichtiges Thema und natürlich auf den ersten Blick sieht es aus, als würde man bevorzugt, als hätte man Vorteile davon, wenn man Sohn von so einer Mutter ist, aber in der Realität macht es dich auch echt kaputt, weil diese Beziehung einfach nicht gesund ist, weil man damit auch in ganz komische Abhängigkeiten kommt und in ganz komische Erwartungshaltungen von den Müttern und man kriegt ja auch quasi die eigene Unabhängigkeit boykottiert. Also, es ist ein Thema, was ich sau interessant finde. Und ich will Victoria Beckham jetzt auch nicht an der Stelle unterstellen, dass sie so eine Boy-Mom ist, aber wir sehen Züge von diesem Verhalten und es war für mich einfach eine schöne Steilvorlage, mal darüber zu reden. Kommen wir zurück zu den Beckhams. Was noch ganz interessant ist, nach diesen ganzen Vorwürfen gegenüber der Familie, ist, dass sich dann so Lager gebildet haben, die irgendwie auch politische Konnotationen haben. Also viele Leute, die mit ihren eigenen Eltern gebrochen haben, entweder aus ähnlichen Gründen oder aus ganz anderen Gründen, haben sich mit Brooklyn Beckham solidarisiert und sagen quasi, ähnlich wie es bei der ganzen Meghan Markle-Prinz Harry-Geschichte war, es ist okay, wenn man Abstand nimmt von seinen Familien, wenn die einem nicht gut tun. und all power to you und mach dein Ding und leb dein Leben und es ist okay. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, das ist undankbar von ihm und übertrieben und die Frau hat ihn indoktriniert und er wird beeinflusst und how dare he? Und natürlich sind diese beiden Lager politisch konnotiert. Also ein Kontaktabbruch mit einer Familie ist an sich schon mal was, was konservative Weltbilder ins Wanken bringt. Dementsprechend sind die Konservativen eher auf der Seite der Beckhams und weniger Konservative eher auf der Seite von Brooklyn Beckham. Ich natürlich sehe das alles rein wissenschaftlich und habe keine eigene Meinung zu diesem Thema. Zusammenfassend kann man sagen, dass man in diesem ganzen Familienstreit einen Clusterfuck von toxischen Tendenzen sieht, sowohl von den Beteiligten selbst als auch von denen, die ihn sich von außen reinziehen und bewerten. Und es gibt auf beiden Seiten dieses Streits Sachen zu kritisieren. Also nicht zu vergessen, der Vater von Nicola Peltz ist ein ultrakonservativer Milliardär und sie scheint damit einverstanden. Aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass sie offensichtlich das Ziel sexistischer Diffamierungen ist. Also in den Medien wird dieser Streit jetzt am Ende des Tages auch wieder runtergebrochen auf einen Streit zwischen Mutter und Schwiegertochter. Also for some reason sind beide Frauen jetzt wieder im Fokus, obwohl es ja eigentlich um Brooklyn Beckham geht und um seine Familie. Aber das ist natürlich wieder the magic of the Patriarchat, dass jetzt doch wieder die beiden Frauen quasi in Konflikt miteinander gestellt, positioniert werden quasi. Ja, und egal wie konservativ und eventuell problematisch, wir wissen es nicht, Nicola Peltz ist und egal wie stinkend reich Victoria Beckham ist, ändert es nichts daran, dass es nicht okay ist, dass sexistische Diffamierungen gegen diese beiden Frauen stattfinden. Und was es am Ende wieder zeigt, ist, dass keine Menge an Privilegien und Macht vor misogynen Anfeindungen schützen kann. Also du kannst noch so reich und noch so powerful sein, Sexismus ist stärker. Gewinnt immer. Toll, oder? Das ist ein schönes Fazit. Man sieht auch so ein bisschen die Problematik von so Stan-Culture. Victoria Beckham ist eine Ikone, hat sie sich auch verdient, aber manche stehen halt jetzt so einfach prinzipiell hinter ihr, einfach weil sie so iconic ist. Und auch das ist fragwürdig, dass man sich quasi so blenden lässt von so einem Image. Und man sieht eben auch an diesem ganzen Ding die dunkle Seite von Nepotism und was es mit einem macht, wenn man im Spotlight aufwächst. Und Brooklyn Beckham scheint schon sehr lange zu strugglen mit diesen Erwartungen und nach Auswegen zu suchen und seinen Weg zu suchen und so und kommt aber einfach nicht so richtig unbeschadet raus. Und jetzt wird seine Frau auch noch mit reingezogen. Auch das wieder sehr ähnlich wie bei Prinz Harry. Aber wie gesagt, kleinste Geige der Welt. Ich will jetzt nicht irgendwie die krassen Nepo-Babys bemitleiden. Aber ich finde auch hier nichtsdestotrotz kann man sagen, dass das irgendwie toxische Tendenzen sind, die sich hier eröffnen. Und man kann auch einfach kurz anerkennen, dass man damit hohen Erwartungen zu tun hat. Ja, ich werde jetzt trotzdem ihm nicht krass mitleiden. Mich persönlich bestärkt es im Glauben, dass es zwar chillig ist, mit vielen Privilegien aufzuwachsen, aber es unter diesen Umständen auch mega suckt. Also ich hätte keinen Bock drauf, in einer Familie aufzuwachsen, die eine Brand ist. Gott sei Dank ist meine Familie kein Brand. Und ich muss jetzt nicht irgendwie nach außen hin Werbung machen für meine Familie und dass die gut dasteht und dass die bloß weiterhin genauso viel wert ist wie vorher und so weiter. Also das finde ich schon irgendwie auch Kapitalismus-Clusterfuck. Also eigentlich hat in so einer Familiendynamik sowas nichts zu suchen. Und ich glaube, es kann immer nur ungesund sein, wenn es dann doch so ist. Ja. Unterm Strich alles recht toxisch, aber zumindest können wir ein paar gesellschaftliche Tendenzen drin ablesen, was ich gerade versucht habe. Und vielleicht noch mal kurz abschließend. Ich habe jetzt hier wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt sowohl zu den Beckhams als zu diesem ganzen Family Feud noch viel mehr Details zu wissen. Es gibt ganz viele Video-Essays im Internet darüber. Wenn euch das interessiert, dann geht rein bitte, gebt es euch und bildet euch eine eigene Meinung. Am Ende des Tages sind das Privatpersonen auch und einfach Menschen, die leider Gottes ihre Familienstreits in der Öffentlichkeit austragen müssen. Leider Gottes es geschafft haben, dass ihr Name quasi mit einer Marke gleichzusetzen ist und man den irgendwie die ganze Zeit polieren muss. Es sind am Ende Promi-News, aber wir haben es ja gesehen, man sieht auch viel daran, wie quasi Gesellschaft auf solche Konflikte reagiert, wer sich auf welche Seite schlägt, wer wen verteidigt und so weiter. Ja, und das war meine Folge zum Thema Beckhams. Die ist jetzt natürlich ein bisschen kürzer als sonst, aber ich habe einfach mal gelabert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich einen Gast haben oder eine Gästin. Ich verrate noch nichts, weil ich weiß es selber noch nicht. Aber Sophia ist jetzt erstmal im Urlaub. Wahrscheinlich ist die übernächste Folge wieder da. Aber bitte bleibt uns trotzdem erhalten. Und ja, wenn ihr das jetzt gut fandet, was ich hier gemacht habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht. Will ich nicht wissen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn Sophia dann irgendwann bald wieder da ist. Aber ich wünsche ihr auch einen sehr, sehr schönen Urlaub. Hat sie sich verdient. Die Alte hat ganz schön durchgehasselt in letzter Zeit und muss einfach jetzt auch mal am Beach liegen und ihr Hirn ausschalten. Und das wünsche ich ihr von Herzen. So. Jetzt wird es noch Zeit für meine Abschlussrede. Erstmal, wenn ihr noch Ideen habt, über was wir so reden sollen in dem Podcast, dann könnt ihr die immer auf Spotify hinterlassen oder ihr schreibt mir oder Sophia auf Instagram, da heißen wir Jof und Melösel, steht doch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt uns unseren kostenlosen Podcast ohne Werbeunterbrechungen, mit dem wir 0 Euro verdienen, unterstützen, indem ihr uns auf Ko-fi was schickt, aber no pressure. Die Adresse dafür ist in den Shownotes. Und ansonsten danke ich wie jeder Woche Sophie Görgen, der Ikone, für unser Titelbild und Misha Kisin, der Ikone, für unseren Titelsong. Und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Kuss auf die Nuss. Bis dann. Tschüss.